merken schon, wir sind bester Stimmung hier im Schillergarten. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Es ist so ein bisschen Aufstiegsstimmung hier. Wenn ich allein daran denke, was am Samstag passieren könnte, bekomme ich Gänsehaut. Das hat Dynamo-Kapitän Michael Häfele nach dem 2:0-Erfolg in Cottbus gesagt. Zum bevorstehenden Aufstieg der SGD. Die Tür steht sperrangelweit auf. Dynamo könnte vielleicht schon am Samstag durchgehen durch die Tür, wenn es ein bisschen Mithilfe aus Erfurt geht. Also, Dresden ist im Aufstiegsfieber und wir haben heute 4 Aufstiegsexperten bei 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Mit 25 ist er schon Aufstiegsprofi. Zweimal hat er es mit Arminia Bielefeld geschafft. Und da alle guten Dinge 3 sind, schießt er jetzt für Dynamo die Tore. 17 Stück schon in dieser Saison. Wir freuen uns sehr. Dynamos Torjäger Pascal Testroth. Er war dabei, als Dynamo das letzte Mal aufgestiegen ist, 2011, maßgeblich beteiligt mit seinen beiden Toren beim Aufstiegsspiel gegen den VfL Osnabrück. Jetzt spielt er beim 1. FC Nürnberg. Hallo, Robert Koch. Man sagt über ihn, raue Schale, weicher Kern. 2007 ist er mit dem Karlsruher SC sogar in die Bundesliga aufgestiegen. Im Vorjahr musste er seine Fußballerkarriere beenden. Er ist jetzt Assistent der Geschäftsführung beim 1. FC Magdeburg. Wir freuen uns sehr, dass er hier heute in Dresden ist. Mike Franz. Und er kommentiert seit 2007 die Spiele der mitteldeutschen Vereine beim MDR. Und er war dabei beim dynamischen Relegationswahnsinn 2011 und 2013 und hat im Vorjahr auch die Aufstiegsspiele des 1. FC Magdeburg kommentiert. Hallo, Kommentator Eik Galay.
Hallo.
Pascal, ich habe gelesen, man hat dich in Bielefelder Zeiten gerne Dr. Ball genannt, aufgrund deiner Statistikkenntnisse. Wann wusste denn Dr. Ball am Samstag in Cottbus, das könnte jetzt ziemlich schnell gehen mit dem Aufstieg?
Ja, das wusste ja nicht erst am Samstag. Das war ja schon.
Aber rein rechnerisch ist es ja jetzt.
Also in der Halbzeitpause habe ich kurz aufs Handy geschaut. Ich hoffe, der Trainer hört gar nicht zu. Da habe ich gesehen, Würzburg steht gerade 1-1 in Osnabrück.
Und da hast du dann schon gerechnet?
Ja, das wusste ich ja dann. Da wusste ich ja dann, dass 3 Punkte heute reichen würden, um wieder die alten 14 Punkte Vorsprung zu haben. Und dann weiß man, wenn nach dem nächsten Spiel nur noch 5 Spiele sind und wir gewinnen und Osnabrück nicht, dass es mehr als 15 Punkte Vorsprung sind und dass es dann zum Aufstieg reichen sollte.
Also der Mann schaut in der Halbzeit auch noch auf sein Handy und schießt dann in der 82. Minute auch noch Tore. Eik, wie wichtig war dieser Sieg am Samstag? Nach 3 Unentschieden in der Liga haben ja hier einige schon so leicht geknurrt, aber ich glaube, die knurren auch, wenn es abends nicht jeden Tag Rinderfilet gibt. Jetzt hat man die besänftigt und hat den Wind aus den Segeln genommen. Zuletzt gab es 10 Spiele ohne Niederlage in der dritten Liga. Das darf man dabei nicht ganz vergessen.
Ich glaube, der Sieg war sehr gut für Dynamo Dresden, aber spielte in der Aufstiegsfrage keine Rolle mehr. Selbst wenn man an Cottbus nicht gewonnen hätte, würde Dynamo Dresden aufsteigen. Davon war, glaube ich, auch die Mannschaft überzeugt. Und ich glaube, Uwe Neuhaus hat sich, selbst wenn das die Dresdner Fans natürlich anders sehen, über die Niederlage zu Hause im Pokal gegen Aue fast so innerlich ein bisschen gefreut, weil er wusste, meine Mannschaft, die ja in den unentschiedenen Spielen nicht schlecht war, wird wiederkommen, wird in Cottbus gewinnen und damit die letzten Fragen beseitigen. Selbst wenn Dynamo nicht mehr gewinnt in dieser Saison.
Sollte es irgendwie trotzdem reichen. Ne? Mike, steht Dynamo zu Recht dort oben? Man ist ja nicht nur spielerisch das beste Team, sondern auch das fairste Team. Und das in der Liga, die sich quasi über Kämpfen, Kratzen, Beißen definiert.
Ja, also absolut, völlig zu Recht. Also wenn man sieht, was sie für eine tolle Saison gespielt haben und einfach auch mit dieser
individuellen Klasse und halt aber auch als Mannschaft, das muss man schon den Hut vorziehen und ja, kann man eigentlich jetzt schon zum Aufstieg gratulieren, aber trotzdem macht man es ja dann auch erst, wenn es dann hundertprozentig feststeht, also von daher warten wir noch ein paar Tage, aber das ist schon atemberaubend, wie sie da durch die Liga marschieren und mit welcher Souveränität, auch wenn mal vielleicht ein, zwei Unentschieden drin sind, aber total souverän und total verdient da, wo sie jetzt stehen.
Paco, du hast dein 17. Saisontor geschossen, das 2:0. Einer der wichtigsten Treffer in dieser Saison, wie du gesagt hast. Und deshalb dann auch runter mit dem Trikot.
Ja, absolut. Ich habe es, glaube ich, im letzten Jahr einmal gemacht. Das war damals das Aufstiegstor, wo ich mir mein Trikot ausgezogen habe. Und jetzt am Samstag wusste ich zum einen, habe ich gesehen, dass Stefan Kutschke schon an der Außenlinie stand. Daher war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich rauskomme. Also kann ich mir danach keine gelb-rote Karte mehr einholen und nein, zum anderen konnte man relativ sicher sein, mit dem 2:0 war das Spiel dann entschieden und ja, was das für die Saison bedeutete, wissen wir jetzt alle und ich glaube, es war schon eine große Erlösung am Samstag.
So ein verrücktes Tor oder so ein Löffeltor eigentlich, wolltest du den so?
Ja, absolut, habe ich glaube ich schon gehört. Nee, ich glaube, die ganze Entstehung war ja schon, also ich glaube, Eile wollte genau mich so anpassen in dem Moment und ich wollte ihn auch genauso in den Knick hauen. Also besser kann man es, glaube ich, nicht trainieren.
Würde ich auch mal so sagen. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg am Samstag. Und wir hören mal rein, was die Protagonisten anschließend bei Dynamo TV gesagt haben.
Der Trainer hat gesagt, dass das, glaube ich, schon ein wichtiger Sieg war. Das ist ein richtig, richtig, richtig fetter Big Point, was wir heute gelandet haben. Und ja, wir kommen unserem Ziel einfach immer näher und näher. Ich kann das gar nicht so richtig realisieren. Bin einfach überglücklich, dass wir heute mal wieder gewonnen haben, dass wir das Ding einfach souverän runtergespielt haben. Ja, einfach stolz, glücklich. Ich muss es jetzt einfach mal sacken lassen, weil ich kann das selber alles nicht so einschätzen.
Wir sind froh, wenn wir zu Hause jetzt noch mal einen drauflegen können und dann, ich glaube, dann können wir davon immer näher unseren Traum nachrücken.
Ja, nach dem 0-3 war es natürlich, war schon ein herber Schlag, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Sachsenpokal war. Ja, es war das richtige Zeichen auch in der Liga. Wir haben viele Unentschieden gehabt die letzten Male, gerade hier in Derby, lange kein Derby gewonnen. Und ja, es war ein, ja, ich will nicht sagen, ein wichtiger Schritt zum Aufstieg, den haben wir ja schon vorher gelegt, aber wir sind nun am Ziel sehr, sehr nah. Wir brauchen wirklich nur noch über die Linie gehen und dann haben wir ja hoffentlich bald, vielleicht schon nächste Woche zu Hause, eine Riesenfeier, was wir kaum erwarten können.
Robert, Justin Eilers hat es gerade gesagt, Dresden möglicherweise vor einer großen Feier. Wie intensiv verfolgst du denn das Geschehen bei deinem Ex-Verein und glaubst du, dass es am Samstag schon packen?
Ja, ich habe die Saison schon ein paar Spiele erlebt.
Hier kommst zu Hause immer noch im Stadion.
Ja, auch auswärts war ich schon ein paar Mal da und ja, ich kenne auch ein paar Spieler. Verfolge die dritte Liga und ja, wie Mike schon sagt, Dynamo steht zu Recht da oben. Die werden das Ding auch ziehen. Ob es jetzt am Samstag schon reicht, ich möchte auch mich noch nicht gratulieren, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ja, Erfurt braucht auch Punkte. Deswegen glaube ich nicht, dass Osnabrück in Erfurt gewinnen wird.
Mike, hofft ihr insgeheim, dass Dynamo jetzt schon am Samstag klar macht, eine Woche später so eine schwarz-gelbe Aufstiegsfeier in Magdeburg?
Könnte ja auch bei Niederlage dann reichen bei uns. Ne?
Ja. Der Kelch sollte an euch vorbeigehen, kann ich mir vorstellen, oder?
Also ich glaube, es ist auch für die Spieler wesentlich angenehmer, wenn man in seinem eigenen Stadion aufsteigt und wenn dann hier 30.000 Dynamo-Fans dann zusammen mit der Mannschaft feiern können. Ich glaube, das ist dann halt auch, wie gesagt, für die Mannschaft wesentlich angenehmer und dann ist der Weg auch kürzer zum Rathausbalkon. Also von daher wäre es schon schön, wenn es dann am Samstag klappt. Aber nichtsdestotrotz, also auch wenn es dann eine Woche später zu dem Duell, dann kommt es ja sowieso. Und wenn es dann da um den Aufstieg geht, wir freuen uns auf das Spiel, weil ich glaube, überall, wo Dynamo Dresden hinkommt, ja, freut sich dann jede Mannschaft, weil sie einfach auch immer tolle Fans mitbringen und gerade diese Klassiker, diese Derbys, das ist dann schon was ganz Besonderes, gerade auch jetzt in dieser dritten Liga, ich glaube auch für die Spieler, es ist dann immer wieder jedes Wochenende oder jedes zweite, dritte Wochenende steht ein Derby vor der Brust und das macht den Spielern Spaß und ich glaube auch den Zuschauern.
Ja, die Dresdner freuen sich auch schon auf dieses Duell in Magdeburg. Es ist keine Campingmesse aktuell am Stadion, sondern die Fans kampieren da seit Samstagabend, um für Tickets anzustehen und die Tickets gibt es dann erst am Dienstag, also morgen. Nochmal zurück zum Aufstieg. Es ist ja aktuell bei Dynamo wie in der Schwangerschaft. Man weiß, das Kind wird kommen, aber man weiß noch nicht so richtig, wann. Dynamo muss gewinnen, die Konstellation ist einfach und Erfurt sollte einen Punkt holen gegen Osnabrück oder anders gesagt, Osnabrück darf nicht gewinnen in Erfurt.
Ganz genau so ist es. Das ist für uns natürlich auch eine schwierige Konstellation beim MDR, weil wir beide Spiele in Konferenz live übertragen werden und nicht genau wissen, wird es am Ende dazu reichen und unsere Sendung so ein bisschen danach ausrichten. Ist natürlich klar, dass im Falle des Aufstieges auch die nächste halbe Stunde dann live im MDR zu sehen sein wird. Sollte es nicht gelingen, werden wir dann ganz normal mit Sport im Osten weitermachen um 16.30 Uhr. Aber wir freuen uns auf dieses Wochenende und haben wie Dynamo auch eine großartige Saison hinter uns.
Also da wird dann auch schon ein bisschen geplant. Wir beim Radio Dresden werden natürlich am Samstag auch ausführlich live mit dabei sein. Also Dresden
Radio Fieber. Dresden habe ich vergessen, entschuldige bitte.
Fiebert dem Heimspiel gegen Kiel entgegen und die Mannschaft nimmt dieses Aufstiegsspiel natürlich auch sehr ernst. Worauf kommt es denn jetzt an? Wir haben mal nachgefragt.
Ja, das war die Qualität abrufen, die wir erwiesenermaßen haben. Das ist die Frage des Wie. Ne? Und da ist die Mannschaft fokussiert, sie möchte das mit aller Macht erreichen und das so schnell wie möglich.
Ja, es ist immer so, wenn man den Matchball dann hat, dann ist es immer das Einfachste, den ersten gleich zu nutzen, anstatt das dann lange hinzuziehen. Ich glaube, wir hätten hier auch schon weiter sein können, ja, aber von können braucht man nicht reden. Wir können das vielleicht jetzt schon in den nächsten Wochen klar machen und ich glaube, es muss das Ziel sein, so schnell wie möglich den Aufstieg perfekt zu machen.
Jetzt haben wir eigentlich schon ein sehr ordentliches Punktepolster und können eigentlich relativ zeitnah den Sack zumachen. Ja, aber man darf sie einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, seine Linie durchziehen und einfach nicht verrückt machen lassen.
Wir haben ein Ziel und ich bin mir da sicher, dass wir das erreichen werden.
Sagt Niklas Kreuzer. Paco, du bist zweimal aufgestiegen. Ich sag immer Paco, sagt eigentlich noch jemand Pascal eigentlich?
Also meine Frau hat mich, glaube ich, noch nie Paco genannt.
Echt?
Hi, meine Gott. Mama, glaube ich, auch nicht. Das muss auch nicht sein, aber ansonsten glaube ich und finde ich auch ganz gut, laufe ich nur noch unter dem Namen Paco.
Okay. Niklas hat es gesagt, das große Ziel, dass ihr das erreicht, das steht, glaube ich, fest. Du bist mit Bielefeld letztes Jahr ja auch sehr souverän durch die Liga marschiert. Dann das Aufstiegsendspiel gegen Regensburg quasi. Ist es jetzt wichtig, in dieser Woche da die Ruhe zu bewahren? Was sagt der Aufstiegsexperte?
Ja, absolut. Ich glaube, unser Chef, der Herr Minge, hat das auch gerade gesagt, dass das Wichtigste in dieser Phase immer ist, seine Leistung abzurufen und ruhig zu bleiben, weil dieses Spiel am Samstag natürlich hat das eine andere Bedeutung, weil wir, wenn wir gewinnen und die anderen funktionieren auch so, wie wir es wollen, dass wir dann aufgestiegen sind. Aber trotzdem ist es ein normales Spiel und Kiel ist keine Laufkundschaft und wir müssen unser Spiel erstmal gewinnen, wird schwierig genug und dazu muss jeder seine Leistung bringen und ich glaube, das ist das Wichtigste, klar im Kopf zu bleiben und Samstag dann die Leistung zu bringen und alles andere können wir noch nicht beeinflussen.
Mhm. Mike, ihr seid 31. Spieltag damals 2007 aufgestiegen, 1-0 in Unterhaching. Wie läuft so eine Woche vor einem Spiel dann ab?
Man freut sich einfach riesig auf das Spiel. Also du weißt ja, okay, jetzt am Wochenende kann es klappen und du bist einfach top motiviert. Und ich glaube, das ist dann immer so, dass du eigentlich dann nach dem Spiel sitzt du schon da und merkst das alles gar nicht und freust dich schon auf dieses nächste Spiel, weil dann wieder vor ausverkauftem Haus und die Fans haben einfach eine positive Stimmung und das macht einfach nur Spaß. Und ich glaube, also ich als Spieler konnte dann gar nicht abwarten, bis dann das nächste Spiel wieder vor der Brust steht, weil man einfach auch Selbstvertrauen hat, weil man einen Lauf hat und weil es dann einfach nur Spaß macht.
Wir hatten schon gesagt, jetzt das Spiel letzte Saison und dann schießt du gegen Regensburg, frisch eingewechselt, das 2-2 für Bielefeld. Nehmen wir uns einfach nochmal mit, was waren das für Momente?
Ja, es war halt ein Moment, der sich lange aufgebaut hat, würde ich sagen, weil ich hatte ja, glaube ich, im März hier schon in Dresden unterschrieben. Ja. Also es war schon klar, dass ich wechseln werde und dieses Spiel war ja verrückt. Regensburg war Tabellenletzter. Ich glaube, auswärts hatten sie bis dahin 3 Punkte geholt. Und also Bielefeld war absolut klarer Favorit, sind auch 1-0 in Führung gegangen und auf einmal steht 2-1 für Regensburg und absolute Schockstarre. Und in dem Moment habe ich wirklich sehr gehofft, dass Norbert Meyer mich in dem Moment auswählt, dass ich reinkommen durfte. Und dann kam mir direkt die Szene mit dem Elfmeter, der nicht gegeben wurde, berechtigterweise auch. Und danach habe ich gerade das gemacht, so was ich eben schon gesagt habe, sondern einfach abgerufen. Ich war eingeteilt in meiner Position bei dem Standard am zweiten Pfosten und bin da hingegangen, aber Regensburg ist halt ein bisschen durchgedreht und mich hat keiner gedeckt mehr und dann kam die Ecke gut und dann war es natürlich ein unbeschreibliches Gefühl und kommen alle Emotionen überein, die man sich nur vorstellen kann.
Robert, in Sachen Aufstiegstore kennst du dich ja auch richtig gut aus, 2011. Mhm. Im Hinspiel getroffen gegen Osnabrück, im Rückspiel dann auch getroffen, das 3:1. Sind das die Momente, für die man dann Fußballer geworden ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Tor in Osnabrück dann und die Minuten danach, das war das Schönste in meinem Leben bis jetzt, was die Fußballer halt anbetrifft. Und ja, für solche Momente machst du die tagtägliche Arbeit im Training, stehst jeden früh auf und schindest deinen Körper, sag ich mal. Und ja, es ist jedem zu gönnen, der diesen Augenblick mal genießen darf.
Direkt vor den Dynamo-Fans damals. Mhm.
Und vor der Polizei.
Das war ja sowieso ein spontaner Aufstieg. Der kam so überraschend und war deshalb natürlich so herrlich. Ich kann mich noch erinnern an die Bilder, als ihr hier angekommen war seid vom Flughafen. Das muss ja überragend gewesen sein für euch auch, oder?
Ja, das Ganze, man hat es halt gehofft und man wusste aber nicht, was der Verein so plant mit einem. Ganz auch mit der Chartermaschine, mit den Sponsoren, wie es dann zurückging. Schon die Busfahrt allein vom Stadion zum Flughafen war legendär. Und ja, ich habe Videos da auf dem Handy noch gefunden. Das ist schon echt lustig. Und,
was ist die schönste Aufstiegsanekdote?
Boah. Ja, keine Ahnung, also damals war es mit Thomas Dater und Thomas Bohnen, die ja unsere Geldgeber waren und da sind schon diverse Sprüche da geflossen und Gesänge gekommen, also das war schon echt lustig. Überhaupt dann der Empfang ja auch am Flughafen nachts um, keine Ahnung wann wir da waren, um 2 oder 3.
Normo Omi weiß Bescheid. Normo Omi. 3:3.
Ja, mit dem Doppeldeckerbus halt komplett durch die Stadt, es waren überall Leute bis zum Café Europa und ja, sowas vergisst man halt nie.
Euer damaliger Manager in Karlsruhe hat euch die Aufstiegsfeier auch so richtig angenehm gemacht. Auch die Fahrtstunden zur Aufstiegsfeier. Rolf Domen, der hatte den Spitznamen Doppel-D, Disco-Domen.
Ja, das war sein Spitzname in Karlsruhe, ist richtig, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es wurde ja gerade gesagt, es sind einfach unvergessliche Momente und ich glaube, jeder, der das mal mitmachen durfte, der wird es auch nie vergessen. Und ich war dann auch jemand, der gesagt hat, das muss man auch einfach genießen, man muss es leben, weil es kommen auch andere Zeiten und ja, die haben wir auch schon alle mitgemacht. Es gibt Aufstiege, Abstiege und Aufstiege machen mehr Spaß, die sollte man mehr aufsaugen. So. Und Herr Dohm, der konnte das zu seiner damaligen Zeit wohl auch richtig gut, wurde gesagt. Und hat aber auch ganz gut vorgearbeitet. Also es war für alles gesorgt und ja.
Hat er aufgelegt im Bus oder was?
Nee, getränketechnisch. Also wir sind nicht verdurstet.
Also es gab nicht nur Mineralwasser, wie jetzt.
Nee, der hat auf einem sehr guten Level vorgelegt. Es hat Spaß gemacht.
Und du bist dann sogar von der Polizei nach der Feier nach Hause chauffiert worden, oder?
Du bist gut informiert. Ja. Ja, auch da gab es dann nicht wirklich dann ein Ende. Und ich sag ja, also das ist dann, man muss dann, Sport ist Sport, und aber muss diese Erfolgserlebnisse sollte man auch genießen, weil irgendwann ist die Karriere vorbei und dann guckt man zurück und sagt, okay, ja, hatte ich eine schöne Zeit, ja oder nein? So. Und dann ist es schön, wenn die schönen Momente überwiegen und wenn sie dann da sind, natürlich gibt es unterschiedliche Typen. Der eine sagt, okay, ich gehe jetzt hier durch jede Bar, der andere sagt, ich genieße das zu Hause mit meiner Frau. Es ist
du
okay.
Warst eher der Erstere.
Ja, naja, so ein Zwischending.
Okay, aber haben die Beamten dann gesagt, so Herr Franz, jetzt ist genug gefeiert, jetzt fahren wir Sie auch noch nach Hause, damit Sie auch dort wohlbesonnen ankommen?
Nee, das war alles zu und dann hatten wir dann, ja, wir waren dann auch in so einer, in einer Fankneipe,
okay.
Und da hatten die halt Angst, dass da irgendwas passiert, aber es blieb ruhig, wir sind in der Bar geblieben und das war auch ein unvergesslicher Abend.
Kann ich mir vorstellen. 2011, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet, auch du hast das damals kommentiert, das ist dann die Sahne auf dem Kommentatorenkuchen.
Unbedingt, ich erinnere mich noch, wie die Dynamo-Fans dann das Stadion fluteten, sag ich mal, die Polizei dann einen schönen Korridor gebaut hat und Party ohne Ende. Und es ist natürlich klar, dass man auch als Journalist auf solche Momente wartet und hofft und besser geht es nicht in dem Moment.
Jetzt sieht das richtig gut aus mit Dynamo, das haben wir ja schon festgestellt. War es Freitagabend in Magdeburg, Erzgebirge Aue, dort 3:0 gewonnen. Die kristallisieren sich so als zweiter Aufsteiger heraus oder könnte es noch jemanden anderes geben?
Ja, Würzburg und Osnabrück sind natürlich noch dran. Würzburg spielt wie Aue eine sehr, sehr stabile Saison. Überraschend für mich, wie defensiv stark sie sind. Osnabrück muss man immer bedenken. Und für Aue ist noch nichts gewonnen, das wissen sie auch. Aber sie machen es so stabil, wie man es hätte nie erwarten können. Pavel Dotschev stand im Juni, Juli mit 3 Spielern auf dem Platz, hat ein Casting dort veranstaltet, hat sich Spieler aus zweiten Mannschaften geholt, Da spielen Leute von Hertha 2, vom 1. FC Kaiserslautern 2 mit. Und die so geformt zu haben, das ist eine starke Leistung. Und zeigt, genauso wie es auch in Dresden ist und auch in Magdeburg, das ist das Gute im Ostfußball im Moment, dass sich Ruhe und Besonnenheit im Verein auszahlt. Und das sieht man in den Vereinen. Und das hat es ja in unserer Region gerade in den letzten Jahren nicht unbedingt so gegeben.
Das stimmt. Robert, du bist der neutrale Beobachter. Was glaubst du, wer könnte es neben Dynamo noch schaffen?
Ja, Aue sehe ich im Moment so ein bisschen als die Mannschaft der Stunde. Die letzten Ergebnisse zeigen, dass sie, ja, denke ich, jetzt auch zu Recht da oben stehen. Ich denke auch, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Sie haben einen erfahrenen Trainer, der auch weiß, wie man aufsteigt. Und ja, diese zusammengewürfelte Truppe, denke ich mal, die ist jetzt zusammengewachsen und da ist auch einer für den anderen da. Das merkt man, der Erfolg gibt denen jetzt recht. Und ja, als drittes, wie eigentlich schon gesagt, ist schwierig zu sagen, Würzburg, Osnabrück.
Die kennt sich auch super aus in Relegation, Osnabrück.
Ja, ich will jetzt nichts sagen, aber wäre es auch mal gut, wenn die mal eine Relegation im Positiven gestalten. Aber selbst Magdeburg ist noch nicht abzuschreiben, denke ich. Und ja, ich denke, es wird ein spannender Aufstiegskampf werden.
Da du da sicherlich nicht mitspielst, sind die dann ganz schön zufrieden. Da könnte das was werden mit der Relegation. Für euch war es das nach menschlichem Ermessen am Freitag mit der letzten möglichen Hoffnung, mit dem 0-3 gegen Erzgebirge Aue. Und trotzdem, das fand ich beeindruckend, nach dem Schlusspfiff feiert die ganze Fankurve die Mannschaft.
Ja, weil es einfach so ist, dass das ganze Umfeld auch erkennt, was die Mannschaft geleistet hat. Also wir sind Aufsteiger und dafür haben wir, glaube ich, eine tolle Saison gespielt. Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Klassenerhalt so schnell wie möglich zu erreichen. Diese 45 Punkte waren über die ganze Saison das Hauptziel und die hatten wir dann nach der englischen Woche erreicht. Und ja, wir standen bis dahin sehr gut. Jetzt haben wir leider 3 Spiele verloren und auch das muss man der Mannschaft mal zugestehen, weil einfach, weil diese Liga extrem stark ist und weil du immer ans Limit gehen musst. Und wenn du halt dein Hauptziel, jeder kennt das, man setzt sich Ziele und wenn man sein Hauptziel erreicht, ist es einfach auch menschlich, dass man innerlich einfach mal durchpustet und sagt, pff, endlich habe ich das geschafft. So, und das war natürlich bei uns in Magdeburg, ist das natürlich ja auch so, dass wir gesagt haben, okay, dieses Ziel, das haben wir erreicht und dann ist es nicht, ist ja logisch, dass die Spieler jetzt nicht rausgehen und sagen, wir geben jetzt 5% weniger, aber es ist einfach so, dass man vielleicht 1 oder 2% und das reicht dann schon so. In der Summe kann das dann sein, dass dann ein bisschen was fehlt und dann verliert man diese engen Spiele und diese Spiele in dieser dritten Liga sind immer eng, weil jeder kann jeden schlagen und vorhin wurde es schon angesprochen, gerade auch die unten stehen, ob das Cottbus ist, ob das Kiel ist, Stuttgarter Kickers, die auch einen sehr guten Fußball spielen, das ist schwer gegen diese Mannschaften zu gewinnen und von daher muss man einfach sehen, dass wir jetzt wieder die Kurve kriegen und dass wir jetzt wieder unsere noch ein paar Spiele gewinnen. Ja, und,
der FCM kann ja zufrieden sein mit 45 Punkten,
richtig.
Ist ja eine von nur 6 Mannschaften, die nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
Richtig.
Selbst Münster kann ja noch absteigen mit 42 Punkten. Ist ja verrückt.
Ist der El Clasico da jetzt in knapp 2 Wochen so einer der letzten großen Höhepunkte für euch?
Also es ist definitiv ein Highlight. Also das Spiel ist seit Wochen ausverkauft. Ja. Also unsere Fans, die waren auf kein Spiel heißer als auf dieses Spiel. Also das war ruckzuck voll und das habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, jede Liga kann sich freuen über Dynamo Dresden, weil sie einfach ein tolles Publikum haben und diese Fans, die sind da, glaube ich, einfach auch ein ganz besonderes Merkmal von Dynamo und auch wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel, weil einfach, glaube ich, in diesem Spiel eine tolle Stimmung im Stadion sein wird und ich hoffe trotzdem, auch wenn jetzt gleich alle anfangen zu schreien, dass wir gewinnen und von daher, ja, mal gucken, deswegen soll
das liegt in der Natur der Sache, Mike. Emotional umkämpft war das Hinspiel schon, friedlich, also können wir uns eigentlich, wir natürlich aus Dresdner Sicht, so eine Wiederholung wünschen, dass du das vom Ergebnis anders siehst, ist mir schon ganz klar. Du hast ans Hinspiel richtig gute Erinnerungen. Also das war überhaupt eine verrückte Woche. Den Samstag vorher geheiratet, dann die Superkurio miterlebt, Einwechselspieler gewesen, reingekommen und dann das Tor zum 2-1 gemacht. Ja, besser geht's ja gar nicht.
Normalerweise geht's besser, wenn ich vom Beginn spiele. Das muss ich sagen. Aber nach dem Spiel habe ich selbst gesagt, so, das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich minimal zufrieden war, dass ich mal draußen saß, weil sonst hätte man die Choreo nicht erleben können. Und ja, es war schon besonders und dann bin ich ja, glaube ich, vom Trainer in der 70. oder so eingewechselt worden. Ich weiß nicht mehr genau, er hat mich ja nur mit in den Kader genommen, obwohl ich ja eigentlich noch gar nicht durfte, weil ich ja noch krank war. Aber er hat dann gesagt, komm, ich nehme dich doch mit in den Kader, hast dir verdient und so. Aber ich werde dich auf gar keinen Fall reinbringen und ja, dann stand es ja 1-1, dann bringt er mich rein und die ersten 5 Minuten von mir waren ja völlig zum Vergessen. Also das muss man ja wirklich sagen, hat ja nichts geklappt und ich habe es ihm sogar schon angesehen, dass er gedacht hat, Mensch, was habe ich denn da nur gemacht, hätte ich niemals bringen dürfen und Ja. Das war, glaube ich, die erste vernünftige Aktion von mir in dem Spiel, aber
war jetzt
die hat dann gereicht.
Aus nächster Sicht nicht unbedingt die schlechteste. Damals das 2:1, das zwischenzeitliche 3:2 ist es ausgegangen. Lass uns noch mal ganz kurz über Magdeburg reden. Das zweite Jahr, sagt man ja dann immer so schön, ist das schwieriger in der dritten Liga. Welche Hausaufgaben müssen Sie denn machen im Sommer?
Oh, da gibt es jetzt einige, glaube ich.
Das Hausaufgabenheft wird voll.
Es ist voll, hundertprozentig in Magdeburg, aber das wissen Sie auch. Mhm. Mike, du kannst mich da korrigieren. Es ist ja so, dass der erste FC Magdeburg mit einer quasi Regionalliga-Mannschaft aufgestiegen ist und auch in diese Saison hineingegangen ist. Das war ja der Plan von Jens Hertel, auch um die Motivation in der Regionalliga damals hochzuhalten, zu sagen, wir machen wirklich mit den Spielern auch weiter, die uns in diese Liga hineingetragen haben. Das hat der erste FC Magdeburg so umgesetzt, was ich gut finde, und damit den Erfolg geerntet. Die Euphorie in den ersten Spielen mit den Siegen, mit den gedrehten Spielen gegen Erfurt und Halle war gigantisch. Aber jetzt merkt man natürlich zum Ende der Saison, dass das spielerische Potenzial vielleicht verloren geht. Lars Fuchs wird in der nächsten Saison nicht mehr mitmachen können. Wir haben mit Farona Pulido und Beck sicherlich Spieler, die eine hohe fußballerische Klasse haben, aber dahinter ist es relativ gleichmäßig verteilt, würde ich mal so formulieren. Und da muss natürlich in der Offensive was passieren. Mike, falsch?
Großen und Ganzen gehe ich mit dir mit, ja. Also, nein, das es ist richtig. Also wir mussten ja zweigleisig planen, weil du natürlich durch diese Relegation kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man dann eine gute Mannschaft halt auch für diese Regionalliga hat, weil wenn wir es nicht gepackt hätten, hätten wir wieder angegriffen. Und wir haben es zum Glück geschafft, haben jetzt eine tolle Saison gespielt und jetzt, es ist, glaube ich, logisch. Ich meine, Fuchser hört nach der Saison auf, dafür brauchst du halt einen gleichwertigen Ersatz. Und man sieht es jetzt gerade in Dynamo Dresden, sind in der Offensive einfach überragend besetzt. Die haben jede Position doppelt besetzt und das qualitativ sehr, sehr hoch. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Vorbild. Aber das wird wahrscheinlich schwer umzusetzen zu sein, weil die Jungs kriegen natürlich wahrscheinlich auch ein ganz gutes Taschengeld. Also von daher, da muss man auch sehen. Also wir sind Aufsteiger und da muss man halt auch alles drumherum betrachten. Und wir müssen uns weiterentwickeln in vielen Bereichen. Und dafür brauchst du natürlich auch das nötige Geld. Und das muss man sich dann aber Schritt für Schritt alles erarbeiten. Ja, also von daher wird das schwierig umzusetzen zu sein. Aber als eine Mannschaft, an der man sich orientieren kann, ist Dynamo ein gutes Vorbild.
Ich glaube, nur mit Taschengeld geht das auch nicht. Also er lockt schon mit ein paar Perspektiven, der Ralf Minge. Und er will es wahrscheinlich so weitermachen, auch in der zweiten Bundesliga. Der Aufstieg steht kurz bevor. Will er auf junge, hungrige Talente setzen? Es gibt jetzt das heiße Gerücht, dass mit Marcel Hilsner einer von Werder Bremen kommen soll. Also man setzt das dann auch eine Liga höher weiter fort.
Und das völlig zu Recht, ist genau der richtige Weg. Sieht man ja überall, dass es nur, also wenn man die Mannschaften sich ansieht, sieht man überall Korsettstangen. Das kann man in jeder gucken, ob es hier Lumpi Lamberts ist oder Tippert oder in Sowieslo in Magdeburg. Und den braucht man auch. Und darum herum muss man aber gerade aus der dritten Liga heraus mit jungen Spielern arbeiten, wie es jetzt heute aus einer ist, selbst wenn er zuletzt nicht gespielt hat und der genannte Name. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die Ralf Minge in Leverkusen, wo er gearbeitet hat, mitgenommen hat. Und diese Kontakte von damals sind, glaube ich, für Dynamo bis heute wichtig.
Ganz kurz, was ist der größte Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Liga?
Ich glaube, dass es immer wieder das Tempo ist. Ich glaube, umso höher du kommst, umso schneller geht alles. Also das Passspiel, alles Mögliche. Du musst dich schneller orientieren. Die Gegner haben eine höhere Qualität. Also das ist dann schon von Liga zu Liga, macht das immer wieder nochmal einen Sprung. Und von daher ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dann, klar, ich glaube, den Stamm zusammenzuhalten, das macht Sinn. Aber sich dann punktuell zu verstärken, ist auch wahrscheinlich sehr, ist auch sinnvoll.
Definitiv. Paco, wir sind froh, dass du hier bist. Am 14. April im Vorjahr hast du dich für Dresden entschieden. 356 Tage später, vor 14. April, kam die Unterschrift oder kam die Meldung. Und 17 Tore später, hast du irgendwann mal was bereut?
Nein.
Denn du hattest ja quasi die Qual der Wahl. Dresden war ja jetzt nicht der einzige Verein, der interessiert gewesen ist. Soll auch Rostock, Osnabrück Interesse gehabt haben an dir. Warum damals Dresden?
Ja, weil, wie du eben schon gesagt hast, der Minge kann auch mit anderen Dingen locken, als außer nur mit Geld. Und ich habe einfach damals drüber nachgedacht, wo die größte Perspektive ist, wo kann ich am ehesten aufsteigen in die zweite Liga, wo macht es wahrscheinlich am meisten Spaß, Fußball zu spielen. Und ja, wir können jede Woche oder alle zwei Wochen können wir vor knapp 30.000 Zuschauern spielen. Auswärts sind die Stadien fast immer voll, wenn wir kommen. Und es ist ja einfach ein Traum für jeden Fußballer. Also das haben die wenigsten Zweitligisten, was wir hier haben. Und ich glaube, Magdeburg geht es ja ähnlich. Da ist auch immer tolle Stimmung. Aber das war damals halt auch mit einem ausschlaggebender Punkt. Und ich hatte einfach den Gedanken, dass Dynamo Dresden im nächsten Jahr wahrscheinlich wohl der Top-Favorit sein wird.
Das hattest du damals schon auf dem Schirm. Ja. Also im März, April, im Vorjahr sah es jetzt nicht so aus, als könnte Dynamo Dresden als Top-Favorit durchstarten. Oder du wusstest dann schon, wer Trainer wird. Wusstest du das schon im März?
Kannst du es nicht machen? Welche Spieler denn geplant sind und so. Ja. Und ich wusste auch, was Dynamo Dresden vorhat. Dynamo Dresden hat im ersten Jahr probiert, vorsichtig anzugreifen und wieder hochzukommen, aber im zweiten Jahr wollten sie halt unbedingt hoch und da konnte ich mir vorstellen, dass einige kommen werden und von daher.
In den Gesprächen ist dir vielleicht auch schon gesagt worden, wir wollen nächstes Jahr unbedingt hoch, oder?
Und brauchen den Experten.
Oder nicht? Wird so da schon darüber gesprochen, so klar in dieser Deutlichkeit, in solchen Gesprächen?
Ja, also schon. Unser Trainer hat ja auch direkt beim ersten Training zur Mannschaft gesagt, Jungs, unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Also über alles andere brauchen wir nicht reden. Alles andere, es hat, glaube ich, auch keiner als Ziel, aber kann man auch niemandem verkaufen. Also du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, ach, wir mit Dynamo Dresden, 30.000 Zuschauer jede Woche, wir wollen jetzt mal Vierter werden. Also es gab nur ein Ziel und da haben wir vom ersten Tag an dran gearbeitet und das wurde schon so kommuniziert.
Er hat eine überragende Saison bislang gespielt. 17 Tore. Er trifft alle 118 Minuten. Was macht ihn aus deiner Sicht so stark? Er trifft häufig so viel.
Ich glaube, das Offensivspiel von Dynamo Dresden in seiner Gänze ist einfach optimal aufgestellt. Da sind unterschiedliche Typen, die zusammen funktionieren. Und Paco ist dann letztlich der Zielspieler, der am Ende gesucht wird und dann hat er eine unglaubliche Effektivität.
Das muss man einfach mal sagen. Hören wir mal rein, was deine Mitspieler über dich sagen und natürlich der Mann, der dich geholt hat, der Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Mal hören, was die zu dir zu sagen haben.
Es war eine Überzeugungszeit, war ja bekanntlich der erste Transfer im Vorgriff auf die neue Saison. Ich habe den Paco schon jahrelang eigentlich unter Beobachtung und wir hatten auch vorher schon mal Anlauf genommen und dann hat es letztendlich letztes Jahr im Frühjahr geklappt.
Was Paco dann in der Saison schon geleistet hat, das zeigt ja auch die Zahlen schon, ja, oder allgemein mit Marvin und mit Eile. Das muss man auch respektieren. Ich glaube, die haben das super gemacht und spielen auch zu Recht davon. Und ich glaube auch Paco, genauso wie die anderen beiden rufen, die leisten auch nur ab, wenn die merken, okay, es wird von hinten gedrückt und wenn ich jetzt nachlasse, ist vielleicht mein Platz weg. Das muss ein gesunder Konkurrenzkampf sein. Man sieht auch, dass wir uns auch so super verstehen. Ich glaube auch nur so kommst du weiter. Wenn der eine dem anderen nichts Gutes wünscht, dann bleibst du auf der Strecke.
Ja, ist ein Instinktstürmer mit einer sehr hohen Quote. Das hat er über die letzten Jahre auch schon nachgewiesen. Das ist das eine. Und das andere, was nicht weniger wertvoll ist, sind seine menschlichen Qualitäten, wie er sich hier einbringt, wie er sich identifiziert mit dem Verein, wie er Dynamo Dresden und die Mannschaft lebt, ist ganz einfach toll.
Ja, gut ist, dass er natürlich jetzt auch dann eine ordentliche Serie hatte, wo er richtig gut geknipst hat, aber auch natürlich auch mannschaftsdienlich ist, dann auch die Dinger querlegt, wenn er sieht, dass er einer besser steht, vielleicht noch um das Ding ganz sicher reinzumachen. Und ja, das ist natürlich, passt natürlich charakterlich super rein. Und
ja, er ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Ich glaube, auch ein Typ, der nie aufgibt. Und ja, über die Zahlen müssen wir nicht sprechen. Ich glaube, wir wissen alle, was wir an ihm haben, was wir ihm verdanken können. Ja, die Tore sprechen für sich. Also er hat, glaube ich, schon einige sehr, sehr wichtige Tore erzielt, was uns viele Punkte gegeben hat. Und ich hoffe, dass er jetzt in den letzten Spielen auch noch die Dinger macht, dass wir einen Aufstieg perfekt machen können.
Ist ganz einfach ein Glücksgriff für uns.
Mensch. Das hört man gern, oder?
Absolut.
Nichts Schlechtes, du.
Also wollte ich gerade sagen, also das ist ja nur Lob gewesen, was muss morgen einen ausgeben in der Kabine.
Schon wieder.
Paco, wenn man nach dir googelt, dann kommen bei der Suchmaschine folgende Begriffe zum Ergänzen: Facebook, Instagram, Tattoos, Tor und Eltern. Stichwort Eltern. Die besuchen dich ja regelmäßig hier in Dresden. Sind auch schon richtige Dynamo-Fans geworden, wie ich gelesen habe. Zählt Mama Testrot eigentlich noch die Tore, die du seit deiner Kindheit geschossen hast?
Tatsächlich ja. Nein, macht sie wirklich.
Wo stehen wir?
Ich frage sie denn erstmal.
Wenn sie wieder zu Besuch sind, vielleicht kommen sie ja am Wochenende, können wir einfach mal fragen, wie viele Tore du geschossen hast. Dem gegen Kiel natürlich inklusive. eines der wertvollsten, das haben wir vorhin schon besprochen, war das Tor damals mit Bielefeld gegen Regensburg. Das schönste, aber sicherlich Tor des Monats, 30. Januar gegen die U23 des FSV Mainz. Zum ersten Mal seit 2004, seit dem Dezember, damals Clemen Lavrič, hat wieder ein Dynamo-Spieler die Wahl zum Tor des Monats gewonnen. Und dieses Tor des Monats wollen wir uns natürlich in seiner Schönheit auch nochmal anschauen. Oder? Sag doch mal was ganz zu diesem Tor, zu diesem Moment, wie es zustande kam. Also du hast den Ball ja nicht so richtig direkt getroffen.
Ich würde sagen, ich habe den genauso gut getroffen wie jetzt am Wochenende in Cottbus.
Ja.
Ja, man muss sagen, also ich weiß nicht, ob zu seinen Zeiten die Stürmer auch so viel Platz hatten im 5-Meter-Raum. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sieht, wie viel Platz ich hatte. Aber sie haben sich halt alle auf die anderen drei konzentriert. Und Mocky hat den Ball nicht richtig drücken können und dann habe ich mich umgeschaut und gedacht, boah, ich habe echt viel Platz und probieren wir es mal. Und ja, ich glaube, dadurch, dass ich ihn halt nicht zu 100% so getroffen habe, ist er überhaupt reingegangen, weil wenn ich einen Vollspann treffe, steht da wahrscheinlich der Torwart und ja, so geht er unten in die Ecke und natürlich ein absolut besonderes Tor für mich.
Kann ich mir vorstellen, solche Tore gefallen auch dem ehemaligen Abwehrspieler, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ja toll. Also das ist auch das Selbstvertrauen zu haben in der Aktion, dann diese so anzusetzen, ist dann einfach schön, dass er noch reingeht.
Justin Eilers steht übrigens, der nächste Dynamo-Spieler, der stand schon zum Februar zur Wahl, jetzt auch wieder im März, Tor des Monats, das tolle Hackentor gegen Hansa Rostock bis zum 16. April, kann man da noch abstimmen. Und apropos Justin Eilers, die Torjägerkrone in der dritten Liga, die bleibt ja auch noch richtig spannend. Der Sportskamerad Eilers hat 19, der Paco hier 17 und Christian Beck 16 Treffer. Mhm. Wer holt die Krone am Ende der Saison, Herr Galay?
Pascal Testrot natürlich, wenn er hier sitzt. Musst du jetzt noch
Ich möchte nicht wissen, was der Eile jetzt gerade denkt.
Ja, wenn Justin Eilers hier säße, naja.
Gut. Wir haben mal in der Mannschaft nachgefragt, wie die denn das gerade so sehen, dieses gerade auch teaminterne Rennen, dieser Battle um die Torjägerkrone.
Ich glaube, jeder gönnt es dem anderen. Also wenn wir es am Wochenende 1-0 gewinnen, ist glaube ich egal, ob Eile, Paco oder vielleicht, keine Ahnung, Harti oder Hilfe das Tor machen. Also es ist einfach wichtig, dass einer das Tor macht, dass wir gewinnen, dass wir so schnell wie möglich unser Ziel erreichen.
Also mir ist es sowieso Wumpe. Solange wir am Ende oben stehen, ist mir eigentlich völlig egal. Und wenn, weiß ich nicht, Jannis Blaswig das Ding noch holt, wäre es mir auch noch recht.
Das wird schwierig, oder? Mit Jannis Blaswig, also dass der jetzt noch doch mit eingreift, oder?
Ja, der Jannis, der hat ja mittlerweile öfters mal seine Ausflüge zum Jubeln, wo er jetzt neuerdings mal vorne ist. Also scheinbar hat er Ambitionen, nach vorne noch zu kommen.
Lumpi weiß mehr, waren ja auch zusammen im Urlaub. Stichwort Tore. Welches Ziel hast du dir denn jetzt noch gesetzt bis zum Saisonende? 20 Tore, Marco, oder ewige Bestenliste der dritten Liga? Der Sportskamerad Reichwein ist nicht mehr so weit entfernt.
Ja, im Wintertrainingslager habe ich ja ganz klar gesagt, mein Ziel ist der dritte Platz der ewigen Liste. Da hatte ich, glaube ich, 9 Tore. Das heißt, mit 16 wäre ich da gewesen, weil mir fehlten noch 7. Jetzt hat der Reichwein aber noch 1-2 Mal getroffen. Aber ich glaube, wenn ich die 20 schaffen würde, was jetzt wirklich mein Ziel ist, also es ist eine Quote, die schon richtig, richtig toll wäre. Und ich glaube, wenn ich die 20 erreichen würde und Reichwein kein Tor mehr schießen würde, dann wäre ich automatisch damit auch Dritter. Aber ja, das 20 Tore kann ich selbst beeinflussen und werde ich alles für geben, aber Ob Reichwein noch ein Tor schießt oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Zumindest in einem
Kannst Spiel. Kannst du Trainer mal anrufen.
Und nein, aber 20 Tore ist schon absolut mein Ziel und das wäre toll, wenn ich das erreichen würde.
Mike, du musst keine Stürmer mehr am Tore schießen hindern. Warst knapp 15 Jahre Fußballprofi, 7 Vereine. Hast im Elf-Freunde-Ranking der härtesten Fußballer, das wurde 2013 durchgeführt, immerhin Platz 24 belegt. Am 15. Januar 2015 der Rücktritt, Sportinvalide, das Knie hat nicht mehr so richtig mitgemacht. Mit 33 Jahren relativ früh. Tat's weh, der Schritt?
Ja, tut immer weh, wenn man aufhören muss. Aber ich habe eine schöne Zeit gehabt. Ich habe 14,5 Jahre auf höchstem Niveau gespielt. Mhm. Und ich bin einfach nur dankbar. Also das ist wirklich so, weil ich hatte Aufstiege, Abstiege. Ich habe mehr oder weniger alles mitgemacht. Ja. In Karlsruhe nach oben geschossen, Publikumsliebling mitgewesen. Dann in
eigene Choreografie bekommen.
Ja, das war auch sehr toll. Das hat, war was ganz Besonderes. Ja. Und dann halt auch in Berlin im letzten Jahr noch die Schattenseiten miterlebt. Ja. Also irgendwie alles mit durchgemacht, außer dann vielleicht einen Titel zu holen oder Nationalmannschaft. Das waren die zwei Sachen, die nicht dabei waren, aber ansonsten war eigentlich fast alles dabei. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und auch glücklich, weil ich es ja vorhin schon angedeutet hatte, weil ich es halt auch genossen habe.
Ich komme an einem Namen natürlich nicht vorbei. Die Zeit heilt offenbar alle Wunden und ich habe gelesen, du könntest dir mittlerweile sogar vorstellen, mit Mario Gomez ein Bierchen zu trinken. Der hat dich immerhin im Februar 2008 als... Ja, nicht ganz jugendfrei, Arschloch bezeichnet.
Ja, das war so, ja. Ja, das war auf dem Platz, glaube ich, dass ich da schon grenzwertig war. Also es war schon immer am Limit, weil natürlich mir war es wichtig, dass mein Verein gewinnt. Und ich wollte halt auch immer gewinnen und dafür habe ich alles gegeben. So, weil ich hatte keine Lust, vor vollem Haus dann als Sieger, als Verlierer auf den Platz zu gehen. Und von daher war das immer schon ein ganz großer Ansporn. Und wie gesagt, mein Verein war mir wichtig und dafür habe ich alles reingehauen.
Wie hat sich das denn entwickelt mit Gomez damals auf dem Platz?
Ja, gut, das war Derby. Wir haben 1-0 gewonnen und Herr Merck war damals Schiedsrichter und der hat wirklich viel durchlaufen lassen, auch für uns. Und das war natürlich auch schön für mich. Und ja, da war auch eine gesunde Härte mit dabei in dem Spiel. Aber das war halt auch notwendig, weil Stuttgart einfach qualitativ wesentlich besser war als wir. Wir waren Aufsteiger.
Ja.
Und von daher... Oh, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Wir haben das Spiel leider verloren, aber wir haben das Hinspiel gewonnen.
Das Hinspiel habt ihr gewonnen. Das Rückspiel habt ihr 1-3, glaube ich, verloren.
Ja, ja, genau. Aber es ist mir noch aufgefallen. trotzdem war das halt ein enges Spiel und da musst du natürlich auch alles reinschmeißen, was du hast.
Gönnst du ihm jetzt eigentlich die EM-Nominierung?
Ja, natürlich. Ich bin der Meinung, dass auf dem Platz ist auf dem Platz und da sollte man sich bekämpfen und wie gesagt, da sollte man halt alles auch für seinen Verein, für seine Mannschaft geben und alles, was möglich ist, dazu beitragen und nach dem Spiel sollte man so fair sein und sich dann die Hand geben und einfach sagen, okay, beim nächsten Mal andersrum oder dann ist das auch vergessen und manche können das nicht, manche können das gut und ich bin eigentlich immer so gefahren, dass ich bin nicht nachtragend, also ich wurde auch oft getreten und habe mich leider dann auch dadurch verletzt und ich bin bis auf eine Person bin ich eigentlich nie nachtragend gewesen und gönne jedem seinen Erfolg, weil jeder arbeitet hart dafür und investiert auch extrem viel und dann ist es schön, wenn es belohnt wird.
Die eine Person, da wird es dann auch keine Versöhnung mehr geben.
Nee, nicht unbedingt.
Mike ist ziemlich authentisch, klare Kante immer gewesen. Was hast du an ihm geschätzt?
Dass er 192 Bundesligaspiele gemacht hat und am Ende erkennbar rausgekommen ist. Es gibt, glaube ich, viele, wenn man sich die Statistiken anguckt, die über ihm stehen, die viele Bundesligaspiele gemacht haben und die man heute gar nicht mehr auf dem Zettel hat. Und bei ihm ist das eben genau anders. Und wir reden ja immer, auch wir Journalisten, von Menschen, die Charakter zeigen und die sich herausschälen. Und da ist Mike Franz ein typischer Fall für.
Wir haben jetzt schon gerade drüber gesprochen, dass du versucht hast, immer an die Grenze zu gehen. Du hast in einem Interview gesagt, körperlich, aber auch mit allen anderen Dingen. Trash-Talk zum Beispiel. Auch wenn das natürlich Dinge sind, die auf der Straße ich niemals sagen würde. Was hast denn du deinen Gegenspieler, jetzt sind wir mal offen, für gute Ratschläge? Und die Fußballerkarriere ist vorbei. Was hast denn du denn für gute Ratschläge mit auf den Lebensweg gegeben?
Ja, das ist... Ich sag ja vorhin schon grenzwertig, also das kennen wir ja auch alle, ich glaube auch viele, die hier sitzen, haben selber Fußball gespielt und wenn man in der Emotion ist, dann sagt man manchmal auch Sachen, die man vielleicht im Nachhinein bei klarem Verstand dann vielleicht auch nicht wirklich sagen würde. Und das war auch bei mir der Fall. Und man muss das einfach, kann man das auch sagen, klarer Verstand deswegen, weil in so einem Spiel stehst du halt völlig unter Strom. Du hast einen Tunnelblick, es geht halt um den Aufstieg, es geht gegen den Abstieg. Da geht es um Existenzen auch für Vereinsmitglieder, also für Angestellte. Und das ist dann nicht schön. Und das habt ihr ja hier in Dresden auch schon miterleben müssen, dass halt Abstiege extrem wehtun. Und da versucht man natürlich alles, wie gesagt, reinzuhauen und so. Und ich konnte mich immer ganz gut einschätzen, glaube ich. Ich war kein filigraner Techniker, aber mit meinen Mitteln, die ich hatte, das waren Zweikampfstärke und Leidenschaft, habe ich, glaube ich, das Optimale für mich halt, nur aus meiner Sicht, halt rausgeholt. Und dann musst du natürlich versuchen, deinen Stürmer, hier sitzt er, zwei Plätze weiter, der natürlich dann vielleicht in dem Moment auch qualitativ stärker ist und besser ist, einfach versuchen, auch zu runterholen auf dein Niveau und ihn aus, hört sich jetzt vielleicht fies an, aber das ist halt so. Ich sag mal, wenn du dann...
Hast du dich auch verbal vorbereitet auf manche Stürmer?
Ja, das wollte ich gerade fragen,
ja. Nö, das nicht.
Nee, das ist so, den kennst du da, der hat da... Nee.
Das kam dann schon raus. Aber nein, das ist einfach so, dass man halt versucht, den Gegner halt außer Konzept zu bringen. So. Und wenn du halt solche Spieler gegen dich hast, ob das dann ein Klose oder ob das dann ein Gomez oder Ribéry, das ist dann halt einfach, da musst du halt auch versuchen, vielleicht mal ein Mittel mitzunehmen.
Hast du Französisch mit Ribéry gesprochen?
Oui.
Paco, wie ist denn das jetzt eigentlich? Tino Sonntag fragt via Facebook, wie gehst du damit um, wenn du im Spiel auf Abwehrtypen wie Mike Franz, auf Mike Franz musst du jetzt nicht mehr treffen, triffst, schluckst du da alles runter, jeden Spruch, oder teilst du auch gerne mal aus?
Also ich wäre gerne auf Mike Franz getroffen, weil das hätte geheißen, dass ich auch in der Bundesliga hätte spielen dürfen. Ja. Also ich bin da eher der Typ, der da nichts hat. Ich habe da... So meine
einmal Geld abbekommen in dieser Saison.
Ab und an bei Standards nach vorne kommen, die sich dann darum kümmern. So.
Was, was werfen dir denn die Verteidiger so an den Kopf? Hast du einen Lieblingsinnenverteidiger?
Das wäre jetzt das Schlimmste für den Verteidiger. Ja, das ist mein Lieblingsinnenverteidiger.
Vielleicht spielt er ja auch nicht mehr.
Boah, schwere Frage. Ich kann mich an einen erinnern, der, ich glaube, das komplette Repertoire drauf hatte, ansprechen. Der war auch mal hier. Das war unfassbar. Also, das habe ich noch nicht erlebt, aber gut, ist seine Art, er kommt damit durch. Und ja, wie gesagt, wir hatten da ein paar in der Mannschaft, die sich dann drum gekümmert haben und ich konnte mich auf meine Dinge konzentrieren.
Okay. Wie ist es bei dir, Robert? Schaltest du auf Durchzug oder wenn dir so Verteidiger was erzählen oder erzählst du denn dann auch Geschichten vom Pferd?
Ja, das kann schon mal kommen oder vom Schwein bei mir. Nee, es gibt ähnliche Situationen, wo man hätte man vielleicht lieber die Klappe halten sollen. Das ging mir in meiner Karriere bis jetzt auch so, aber man kann die Uhr nicht zurückdrehen und wie gesagt, es sind Emotionen, die auch manchmal raus müssen und ich habe mich da auch nicht verstellt und ja.
Es gehört einfach dazu, dass man da auch mal verbal austeilt. Ja. Aber Eik, mal ganz kurz, Trash Talk hin und Trash Talk her, wird das jetzt ein bisschen schwieriger, weil in England und in Spanien kommen so die Lippenleser auf, da reden die Fußballer nur noch mit vorgehaltener Hand. Wird es die Spezies der Lippenleser jetzt dann auch möglicherweise häufiger in Deutschland geben?
Hat es ja gegeben, wurde ja abgelehnt. Sky hat ja versucht, sag ich mal, einen Lippenleser zu installieren, um in der Bundesliga da reinzugucken. Im American Football kennt man das schon, da wird ja nur noch hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Mir gefallen diese Gesten ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist nicht nötig und für mich geht es zu weit. Ich glaube nicht, dass man ständig sich so unterhalten muss. Keine Ahnung, im WM-Finale oder im Champions-League-Finale ist da vielleicht eine wichtige Information bei, aber das kann man dann auch, glaube ich, so kommunizieren, dass es keiner extra mitbekommt.
Sie können uns immer wieder Fragen stellen, gerne per Twitter oder Facebook. Und das hat Thomas van Großmann gemacht. Der fragt via Facebook, Mike, warum ist der Wechsel zu Dynamo geplatzt? 2014 solltest du nach Dresden ja kommen.
Ja, das ist richtig. Wir hatten auch gesprochen mit Herrn Minge.
Und der hat das übrigens bestätigt, hat gesagt, es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch.
Ja?
Ja.
Schön, hat er wirklich. Nur die fußballerische Qualität hat nicht
gereicht. Ja, genau. Nein. Du solltest ja damals so ein erfahrener Spieler hier werden und dich herum sollte ja dann die junge Mannschaft mit aufgebaut werden.
Ja, das war dann tatsächlich so, dass ich einfach mit meinem Knie da auch schon Probleme hatte und dass das... ja, dann nicht mehr gereicht hat. Und ich hatte dann jetzt die letzten, gut, jetzt ist es seit einem Jahr, es ist jetzt seit im letzten Januar, habe ich das bekannt gegeben. Und davor hatte ich halt einfach immer wieder Probleme nach diesem Kreuzbandriss mit einem Knorpelschaden noch. Und ich hatte halt gesagt, so wenn, muss ich halt topfit sein, weil bei so einem Verein kannst du halt einfach auch nur spielen, wenn du halt fit bist, weil du einfach dann wahrscheinlich auch geholt wirst, um auch mit vorne weg zu marschieren. Und dann musst du das auch machen. Und dann geht das nicht, weil du mal irgendwann in der Vergangenheit ein paar Spiele gemacht hast, sondern du musst Leistung auf den Platz bringen. Und wenn du da nicht 100% fit bist, dann kannst du diese Leistung nicht auf den Platz bringen und dann bist du ganz schnell auch das Feindbild, weil das kann man auch so offen und ehrlich sagen, weil natürlich die Leute, die erwarten was von dir und wenn du das dann nicht abrufen kannst, kannst du auch schnell in eine andere Richtung drehen. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, weshalb das damals nicht geklappt hat.
Du hast gerade schon gesagt, vor einem Jahr musstest du die Karriere beenden. 2009 hattest du offenbar noch gar keinen Plan, was denn deine Fähigkeiten außerhalb des Fußballs sind. Jedenfalls ist dieses Video bei YouTube und zum Thema Mike Franz ganz, ganz weit
vorn. Ja, das wird witzig jetzt, ja.
Ich heiße Max und bin 6 Jahre alt. Meine Frage ist, ob du noch was anderes gut kannst außer Fußball?
Ob ich noch was anderes gut kann? Klar, ich kann mehrere Sachen gut. Das ist eine gute Frage. Ja, na klar, also.
Das kann immer noch nicht.
Ja, das war.
Und jetzt ist noch nichts dazugekommen.
Ja, wollte ich gerade sagen, mittlerweile hat sich das ja wohl
zum
geändert,
ersten
oder?
Mal sprachlos.
Ja, das war, ja, man kennt das ja, man sitzt dann in so einer Kinder-PK oder man, und dann kommen so Fragen, ja, warum spielst du gerne Fußball so und so. Und dann
auf die Fragen warst du vorbereitet.
Alles, aber auf einmal statt so ein Blackout und sagst, oh ja, jetzt kannst du ja nicht das und das kannst du ja nicht sagen. Das ist voll das Klischee und oh nein. Und dann und war so völlig, pff, ja, und okay.
Was kannst du denn jetzt? Assistent der Geschäftsführung beim 1. FC Magdeburg. Du absolvierst ein Fernstudium Sportmanagement in Düsseldorf. Was ist aber in Magdeburg jetzt da gerade dein Aufgabenprofil?
Also es ist so, dass ich halt mit Mario, mit Herrn Kalnick, dass wir auch immer wieder, dass wir Kontakt hatten. Ich komme ja aus der Region, ich komme aus Halberstadt, das ist nur eine halbe Stunde entfernt von Magdeburg. Und es war dann so, dass in Magdeburg das da eine Umstrukturierung gab, dass Mario dann ab seit Januar Gesamtgeschäftsführer ist. Er war vorher verantwortlich für Sport und Finanzen. Und er kam dann auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihn im sportlichen Bereich zu unterstützen. Und das Ziel ist dann einfach, mich zum sportlichen Leiter aufzubauen. Und das ist jetzt mein das ist der Plan und es ist jetzt so, dass ich jetzt im ersten Schritt, wir hatten keine Scouting-Abteilung in Magdeburg, war jetzt mal die erste Aufgabe, das mit aufzubauen. Darüber hinaus ist jetzt natürlich, steht die Kaderplanung an, da bin ich jetzt auch schon mit dabei. Also es sind Aufgaben da und jetzt wird also Schritt für Schritt kommen dann weitere dazu.
Sven Sova fragt, wie groß war die Umstellung vom Profi zum Assistenten und ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Gut, ich habe ja dann noch ein halbes oder ein Jahr versucht, wieder zurückzukommen. Habe dann jetzt ein Jahr fast dann auch nicht gespielt und habe mich ein Stück weit ausprobiert. Habe einen Trainerschein gemacht, habe fürs Fernsehen was gemacht, fürs MDR und halt auch für Sky ab und zu. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und dann kam diese Anfrage und da hatte ich viel Lust drauf, weil man einfach dann mal einen Blick auf die andere Seite bekommt oder für die andere Seite und das war sehr aufschlussreich, weil es dann doch wesentlich umfangreicher ist, als man als Spieler denkt und von daher macht mir das jetzt extrem viel Spaß und ich bin da mit voller Leidenschaft dabei.
Paco, du hast den Abschluss als Sportbetriebswirt und ein abgeschlossenes Journalistik-Fernstudium. Wo geht's denn mal hin? Fußballmanagement oder wechselst du auf unsere Seite? Du büffelst doch schon wieder, ne? Jetzt aktuell habe ich.
Ich habe heute meine.
Philosophie oder was wird denn das jetzt das nächste?
Nee, das ist eine Fortbildung zum Mentalcoach.
Okay.
Und habe ich gerade heute Morgen meine Einsendearbeit abgeschickt. Die soll bis zum 15. April fertig sein. Ja. Und ich habe mal gedacht, okay, sollten wir Samstag aufsteigen, habe ich nächste Woche keine Zeit dazu.
Aber weißt du schon, wo es hingehen wird?
Also journalistisch. Also die Richtung wie Mike interessiert mich schon sehr.
Also ich will nicht schon so gerne der Journalist? Fußball
bleiben. Ja.
Hast ja auch schon Erfahrung gesammelt.
Ja, absolut. Man muss, glaube ich, viel lernen im Leben. Das ist immer wichtig. Aber
Wahnsinn.
Ich will schon gerne im Fußball bleiben.
Jetzt dann aber erstmal das erste Zweitligaspiel absolvieren. Das wäre schon ganz gut. Machst du in Schwarz-Gelb. Vertrag geht bis 2018. Müssen wir uns keine Sorgen machen.
bis 2018.
Ja, du hast einen Dreijahresvertrag unterschrieben.
Nein, absolut. Ich bin hier absolut glücklich und zufrieden und ich will endlich mein erstes Zweitligaspiel machen und natürlich mit Schwarz-Gelb da.
Und ein neues Tattoo.
Robert, du bist vor kurzem 30 geworden. Wo geht bei dir mal beruflich die Reise hin? Zurück in den landwirtschaftlichen Bereich? Vielleicht Jugendtrainer, Chefkoch?
Alles möglich. Ich wollte eigentlich nie mal die Trainerlaufbahn einschlagen. Meine Frau hat jetzt aber mal gesagt, so wie du Fußballspiele schaust, wie du analysierst auch schon, und wäre es vielleicht doch nicht so schlecht. Ich habe jetzt gehört, den C-Schein würde ich so bekommen und dann werde ich mal den B- und A-Schein vielleicht versuchen. Mal gucken, wo es jetzt sportlich weitergeht. Versuchen dann schon, wie gesagt, ich bin 30 geworden, vielleicht den längerfristigen Vertrag nochmal zu bekommen, um dann eben auch vielleicht ins Trainergeschäft schon mal einzusteigen. Gucken, ob es mir Spaß macht. Man ist jetzt das halbe Leben bis jetzt immer getingelt von Stadt zu Stadt. Die Frau hat es mitgemacht, also wird sie das wahrscheinlich dann weiterhin auch machen.
Und, Dresden machst ja nur eine ganze Weile.
Aber ja, so wie es Profileben halt ist. Und deswegen, das ist erstmal der nächste Gedanke und dann mal schauen.
Lass und Sonderapplaus, Robert wird Papa. Ja, Robert?
Ja, nochmal.
Zweite Mal Papa, ja. Sensationell.
Robert, Rückblick 2014, Weggang hier aus Dresden zum 1. FC Nürnberg, von der 3. in die 2. Liga. Dort lief es persönlich für dich erstmal ganz gut unter Valerian Ismael, für den Club nicht so gut, deshalb haben die dann gewechselt zu René Weiler. Da lief es auch ganz gut am Anfang, in dieser Saison, würde ich mal sagen, eher suboptimal. Eine Einwechslung, ein paar Minuten gegen den MSV Duisburg, das war's. Aktuell 2. Mannschaft, warum?
Boah, das ist eine gute Frage. Das erste Jahr war noch okay, auch unter der Prämisse, wo die Leute mich da haben wollten. Ich hatte gute Gespräche mit Ismael, Herrn Bader. Habe auch eine erste gute Saison gespielt, dann im Sommer mit Weiler mich unterhalten, wie es weitergehen könnte, wie es aussieht. Ich wusste, ich habe noch 2 Jahre Vertrag. Wurde gesagt, ganz normal, du bist Bestandteil der Mannschaft, bist ein älterer Spieler, erfahren und deswegen brauchst du dir keine Gedanken machen. Und dann ging er im Sommer schon langsam ein bisschen los, dass damals der sportliche Leiter Wolfgang Wolf zu mir kam und im Trainingslager gemeint hätte, ja, wie sieht's aus? Ich hätte 2, 3 Interessenten, wir würden dich eventuell ausleihen. Boah, das war dann schon so ein bisschen ein Genickschlag, sage ich mal. Ich habe mich dann aber durchgebissen. Es hat verschiedene Gespräche gegeben. Sicherlich habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, dass es mal nicht so lief. Jedenfalls hatte ich dann nochmal die Chance bekommen gegen Duisburg, dann wie gesagt, nochmal 45 Minuten gespielt, war dabei, auch davor die Spiele im Kader und ab dann war dann ein Cut. Und ich gehörte zu 3 anderen Spielern noch, die in der ersten Mannschaft in Nürnberg nichts mehr zu suchen hatten, sage ich mal. Stefan Kutschke war einer davon. Jeder hatte seine Beweggründe, warum wir halt nicht mehr dabei waren, wurden abgeschoben in die 2. Mannschaft. Wir haben das dann hingenommen. Jetzt im Winter wurde mir auch gesagt, es wäre ganz gut, einen neuen Verein zu finden. Ich habe mich auf die Suche begeben, es hat leider nicht geklappt. Versuche jetzt das halbe Jahr noch in der Regionalliga-Mannschaft meinen Teil dazu beizutragen, dass wir die Ziele dort erreichen. Die Truppe ist intakt. Ich bin der älteste Spieler dort mit 30. Und, aber es macht Spaß. Leider ist uns jetzt der Riegel davor geschoben worden, dass wir nicht aufsteigen dürfen in die 3. Liga. Wollen trotzdem Meister werden. Und alles Weitere. Ich habe dann noch ein Jahr Vertrag im Sommer.
Ja, der geht ja noch ein Jahr. Jetzt mal rein sportlich, war der Wechsel nach Nürnberg, dein Bankberater sieht das sicherlich anders, aber war der aus sportlicher Sicht der Wechsel nach Nürnberg ein Fehler?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich habe mit besseren Leuten Fußball spielen dürfen. Ich habe nochmal ein Jahr 2. Liga gespielt. Deswegen, klar, wie es jetzt gelaufen ist, das 2. Jahr ist natürlich für einen Fußballer, der spielen will, ist natürlich nicht so gut. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht als Fehler sagen, dass es ein Fehler war.
Du hast es schon gesagt, ihr steht tabellarisch gut da, seid Tabellenzweiter, habt jetzt am Wochenende, muss ich nachgucken, beim SV Schalding Heining mit 0-1 verloren. Das kann ja nicht dein Ansatz sein, jetzt in der Bayerischen Regionalliga deine Karriere fortzusetzen. Was passiert im Sommer?
Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon ein bisschen schlauer. Aber
also es ist so, dass ich, auf Achse?
Ja, wir sind mit dem Gerater in Gesprächen, auch mit dem Club. Wie gesagt, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Wir wollen jetzt, ich hoffe, eine Lösung finden, dass wir für beide Seiten das positiv gestalten können. Und dann schauen wir, wie es im Sommer weitergeht und wo es vor allen Dingen weitergeht.
Schwebt dir irgendwo was vor, wo du sagst, okay, das könntest du dir gut vorstellen?
Ja. Aber ich kann jetzt leider noch nichts dazu sagen.
Okay. Ja. Aber ich frage trotzdem noch mal nach, bei Facebook wurde ziemlich häufig gefragt, ob du dir vorstellen kannst, nach Sachsen, ich sag, nenn doch mal die Stadt, nach Dresden zurückzukehren.
Ich glaube, jeder, der mit Dynamo in Verbindung gebracht wurde oder der sich mit dem Verein auskennt oder mit meiner Person, der weiß, wie ich in der Kindheit gelebt habe, wie ich zu dem Verein stehe, dass ich als Jugendlicher schon im Stadion war. Ich habe schon über 100 Spiele für den Verein gemacht und ja, deswegen ist Dynamo Dresden sicherlich immer eine Option für mich.
Ja. Weil auch du bist die Schattendasein des Fußballsports. Auch du bist in die zweite Mannschaft mal abkommandiert worden, abgestellt worden. Am Schluss deiner Karriere, hast du vorhin schon gesagt, bei Hertha BSC. Ist das, was man dann auch schlucken muss, ist da ein Teil des Gehalts dann auch Schmerzensgeld?
Ja, immer, immer. Es ist immer auch ein Stück weit Schmerzensgeld. Weil wenn es läuft, dann ist das schön. Dann ist auch alles toll. Dann hat man eine gute Stimmung im Team und alle sind happy, alle sind glücklich, aber sobald das dann umschlägt, ist es natürlich auch für einen Spieler, dann kann es auch unangenehm sein. Ich meine, wenn du dann auf der Straße beschimpft wirst, wenn du abends nicht irgendwo essen gehen kannst, weil dich jeder schräg anguckt und dumm anspricht, dann ist das natürlich dann irgendwann auch, kann das dann auch unangenehm sein. Und gerade bei Traditionsverein, wo natürlich dann auch das Fanpotenzial riesig ist, ja, ist das dann halt so. Und ich hatte das auch in Frankfurt, das ist eine reine Fußballstadt und da sind alle fußballverrückt, also positiv, das hat extrem viel Spaß gemacht. Aber als es dann gegen den Abstieg ging, hat sich das gedreht so und dann gab es halt auch Spieler, die damit dann nicht so klar kamen. So. Und das ist dann auch, das sind dann so die Schattenseiten. Oder wenn du dann abgeschoben wirst und wenn ein Verein dich unbedingt loswerden möchte, da gibt es dann auch unterschiedlichste Wege. Und manchmal sind die auch nicht so angenehm.
Aber privat läuft's gut. Du bist seit 2015 Papa, du seit 2014, seit dem März. Ist das Vatersein perfekte Ablenkung? Merkt man dann, es geht nichts über ein Kinderlachen?
Ja, also die Geburt meines Sohnes war eigentlich der schönste Moment in meinem Leben überhaupt. Und das ist halt das auch, wo ich sage, ziehe ich jetzt meine Stärke so ein bisschen drauf. Wenn ich weiß, ich komme vom Training von der zweiten Mannschaft aus der Regionalliga nach Hause, machst du dir trotzdem ab und zu Gedanken. Aber wenn du dann nach Hause kommst und der kleine Mann wartet schon sehnsüchtig auf dich.
Spricht er Fränkisch oder Sächsisch?
War eher Sächsisch.
Zweisprachig.
Deswegen, ja genau, Ost- und Westdeutsch spricht da zweisprachig erzogen und nee, ist alles gut, denn das ist das Schöne dann an der Seite.
Und Ike hat es ja schon so angedeutet, es wird wohl ein Geschwisterchen geben.
Ja, ich hoffe.
Wir haben ja vorhin von den Schwangerschaften geredet, genau, also dreimal auf Holz geklopft. Ja. Du bist auch sehr kinderlieb, redest immer viel von deiner, von deiner Nichte, erzählst du immer sehr viel. Gibt es bei euch schon Perspektivplanung? Das ist immer eine Frage, eine Boulevardfrage, die immer gerne gefragt wird.
Schwierige Frage, der Chef von meiner Frau ist gerade. Nein,
ja. Also, gut, das ist schon. Gut. Lass uns nochmal zum Sportlichen kommen, weil wir gerade über die schwierigen Zeiten gesprochen haben. Du hattest gerade am Anfang deiner Karriere eine schwierige Zeit. Wenn ich mich an Bremen erinnere, 2011, standest unmittelbar vom ersten Bundesligaspiel. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil du deinem Ärger öffentlich Unmut gemacht hast. Hast das bei Facebook reingeschrieben. Dein Trainer Thomas Scharf war nicht gerade begeistert und das war es dann in Bremen.
Ja, richtig. Ich war halt des Öfteren im Bundesliga-Kader und mir wurden quasi Einsätze in Aussicht gestellt, aber ich war halt auch damals einfach noch jung, das wäre eine Sache, die ich jetzt nie mehr machen würde und das war beim letzten Saisonspiel und daraufhin habe ich mich öffentlich beschwert und ja, es war dumm, war ein Fehler, aber den würde ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr machen, aber ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 17 oder 18.
Definitiv.
Also wenn man in dem Alter keine Fehler machen darf, wann dann? Und habe ich raus gelernt und ich glaube, jetzt passiert mir sowas nie mehr.
Ich habe auch von dir ein Zitat aus dem Jahr 2011 gelesen, es hängt bei mir viel von der Laune ab. Es geht schnell nach oben oder nach unten. So launig habe ich dich bislang in Dresden noch gar nicht erlebt.
Das war eins der ersten Zitate, die ich hier aus Dresden gelesen habe und da muss ich sagen, habe ich wirklich direkt mit unserem Pressesprecher Henry Buschmann drüber gesprochen, weil ich mich nicht erinnern kann, wann ich jemals dieses Zitat gesagt habe und war damals schon echt überrascht, weil das bedeutet ja quasi, dass wenn ich Lust habe, bin ich gut und wenn ich keine Lust habe, dann spiele ich schlecht, also ich glaube, ich bin eins nicht und das ist dass ich nur ein Lustfußballer bin, sondern ich will immer Gas geben und deswegen passt das Zitat nicht.
Überregionale Zeitung gewesen,
die das... Ja, ich habe es damals gelesen und war echt verwundert, aber ja,
ich glaube, mittlerweile konnte ich ja auf jeden Fall auch hier allen das Gegenteil beweisen.
Wie gesagt, launisch habe ich dich bislang noch nicht erlebt und dass man sich über Niederlagen nicht gerade freut, das ist, liegt in der Natur der Sache. Trotzdem bist du, trotz des Ärgers bei Facebook ja in den sozialen Netzwerken, sehr präsent, wie ihr alle eigentlich. Ja, das ist für dich schon wichtig.
Ja, es gibt ja zwei Formen, oder ich kenne zwei Formen von sozialen Netzwerken, das ist einmal Instagram und einmal Facebook. Beim Instagram habe ich mich so entschieden, dass ich das wirklich nur mit meinen engsten Freunden teilen möchte. Da nehme ich keine Leute an, die ich so nicht kenne, weil das sind halt wirklich nur private Bilder und das muss halt auch, man muss halt auch nicht alles sehen. Und aber Facebook ist schon eine Plattform, wo man sich mit den Fans ja, kommunizieren kann und ich glaube auch einfach seine Dankbarkeit ausdrücken kann, was uns gegeben wird, weil es ist nicht alltäglich, was uns gegeben wird, dass jetzt in Cottbus die komplette Gegend gerade auch mit Dresdner Fans war und ja, ich kann ja nicht nach dem Spiel zu jedem Fan hingehen und Danke sagen, dass ihr da wart, sondern mit einem einzelnen Post und ich glaube, das erreicht sehr, sehr viele und deswegen ist es eine gute Plattform für
mich. Trotzdem will ich dich mit einem Zitat von Sandro Wagner, ehemaliger Mitspieler Bremer Zeiten, der hat jetzt in einem Kicker-Interview, ist später jetzt beim Darmstadt, ich werde mir keine Facebook-Seite oder ähnliches anlegen, wenn ich schaue, wie viele Kollegen im Fußball sich aalglatt geben und deren Hauptsache ist es, nichts Falsches zu sagen, da kann ich nur den Kopf schütteln. Das finde ich unglaublich. Viele meiner Fußballerkollegen finde ich nur noch peinlich und zum Fremdschämen. Was sagst du dazu?
Ja, Sandro war schon früher ein anderer Typ. So, ich glaub, hast du mit ihm zusammen gespielt?
Auch. Also, ich glaube, er kann es auch ganz gut einschätzen, diese Aussage
von ihm. Schön rübergeschoben, ne?
Ja, du bist gerade da, sind wir doch hier.
Ja, Sandro. Sandro ist, hat da manchmal eine spezielle Meinung und gut, ist, ja. Jetzt hat er gerade einen guten Lauf und sportlich ist das super. Ja.
Aber trotzdem, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Max Kruse, habe ich manchmal den Eindruck, so das Smartphone ist manchmal auch Fluch und nicht immer nur Segen für den manchen Fußballer.
Das wird Max unterschreiben wahrscheinlich, ja?
Davon ist auszugehen. Also das ist immer sicherlich nicht ganz einfach für die Fußballer.
Ja, man muss halt... ja, es ist schwierig, ganz klar. Ich sag mal, gerade wenn man jung ist, dann macht man natürlich auch vielleicht Sachen, die man mit ein paar Jahren dann anders machen würde. Ja. Du hast es ja gerade gesagt. Und ich glaube halt auch, ja, wenn gibt's ja auch vorhin schon gesagt, unterschiedliche Typen. Und wenn du dann halt dann auch mal unterwegs bist, dann ist es natürlich, ist ein Foto schnell gemacht und dann ist das auch schnell an die unterschiedlichen Zeitungen und Anstalten dann geschickt und dann kommt es halt auf die Journalisten drauf an, ob die das dann nutzen oder nicht und ja, ist halt, ist ein schwieriges Thema, weil es ein schmaler Grat ist und von daher sollte man als junger Spieler und auch als älterer Spieler aufpassen, was man postet, aber ich sehe es genauso, dass ich das auch als Plattform gesehen habe, den Fans halt auch ein Stück weit was zurückzugeben und ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist. Was ich bloß schade finde, was man auch sagen muss, wenn es läuft, kommen immer positive Kommentare. Sobald du drei Spiele verlierst und dann ja, willst du ja auf einmal, dann willst du ja trotzdem auch was posten, weil du ja auch immer was gepostet hast. Konzentrier dich und trainier mal vernünftig und hier und da, du Blinder. Also das geht dann immer, das ist so extrem und das finde ich halt ein bisschen schade, weil es soll nur ein Dankeschön sein an die Fans und man will als Spieler sie auch ein Stück weit dran teilhaben lassen. So. Und wenn du halt 10 Jahre beim Verein warst und dir dann ja alles gemacht hast für den Club und dann aber sagst, okay, du gehst in den anderen Verein, dann finde ich es dann auch ärgerlich, wenn du beschimpft wirst auf Übelste und du Söldner und hier und da, was ja völliger Schwachsinn ist, weil du 10 Jahre alles für diesen Verein gegeben hast und ja, ich finde das so ein bisschen auch schade in dieser Fankultur, dass man da, dass das dann immer so schnell geht und dass du dann immer so weg mitbekommst.
Ich glaube, am Samstag könnte es positive Kommentare geben, Paco. Ich habe noch eine Gemeinsamkeit zwischen dir, Dirk Nowitzki, Jerome Boateng und Michael Jordan entdeckt. Weißt du, welche das ist?
Warte.
Ich will dich nicht ganz so lange auf die Folter spannen. Die haben alle einen Schuh-Tick. Dirk Nowitzki hat über 100, Boateng 650, Michael Jordan 1500. Hast du mehr Treter als deine Frau und wie viele hast du?
Mehr glaube ich nicht. Aber
nicht mehr als deine Frau?
Die ist genauso verrückt wie ich.
Okay.
Auf jeden Fall haben wir einen großen Raum, fast nur für die Schuhe. Ja, ich habe viel aussortiert, aber um die 100 habe ich bestimmt noch. Ist einfach eine Leidenschaft von uns beiden und ja, irgendwo muss man
sich es gibt schlimmere Leidenschaften. Ja. Hast du die Hochzeitsräte schon rausgesucht? Hast du die schon gefunden?
Ja, absolut. Also ihre habe ich ihr vor knapp eineinhalb Jahren zum Valentinstag geschenkt schon. Also vorausschauend, und meine habe ich jetzt auch schon seit einem Jahr zu Hause stehen. Also
da alles wollen wir geplant. Kurz erwähnen, am 28. Mai soll geheiratet werden, kirchlich geheiratet werden, standesamtlich. Hat es ja schon geklappt, mit ein bisschen zeitlichem Verzug. Achte drauf, vor der kirchlichen Heirat, am besten nur Suppe in der Woche davor. Ja. Ich hab noch eine große Leidenschaft, Tattoos. Könnte es was geben im Sommer?
Ja, absolut. Ich habe mich auch ein bisschen informiert und habe die Frage im Internet gesehen auf der Radio Dresden Seite. Und werden wir im Sommer, oder wenn wir jetzt bald aufsteigen und wenn der Tag klar terminiert ist, wann wir aufgestiegen werden, wird natürlich ein Aufstiegstattoo von Dynamo Dresden hinzukommen. Und ja, freue ich mich jetzt schon drauf.
Also die Tattoo-Gilde kann sich hier schon freuen. Sie können uns, er hat es gesagt, jederzeit über die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram kontaktieren. Und natürlich, die aktuelle Folge gibt es bei uns immer auf 1953.tv. Das war die 11. Ausgabe von 1953, der Dresdner Fußball-Talk. Ich bedanke mich hier oben bei meinen vier Gästen auf dem Podium. Das hat großen Spaß gemacht, meine Herren. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich beim Team hinter den Kulissen und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen. Sie waren ein herausragendes Publikum hier im Schillergarten. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt erfüllen uns die Jungs um Paco Testroth, aber erstmal unseren gemeinsamen großen Traum in den nächsten Tagen, sprich Wochen. Und darauf freuen wir uns alle. Macht es wahr, Jungs. Dankeschön.